Impulse, der KPMG-Podcast.
Herzlich willkommen beim heutigen Impulse-Podcast der KPMG Österreich. Wir sprechen heute mit euch zum Thema Identity und Access Management. Mit mir der Rainer Hörbe. Rainer, könntest du uns dich kurz vorstellen?
Gerne. Ja, danke, dass wir uns hier treffen, um über eines meiner Lieblingsthemen zu sprechen. Ich mache Identity Management schon recht lange, seit etwas über 20 Jahren. Und zu der Zeit, wo ich begonnen habe, ging es um Passwörter, die länger als 6 Zeichen sein müssen und Zugriffsregelungen. Da hat sich in der Zeit dazwischen sehr, sehr viel geändert. Mein Erweckungserlebnis ist gekommen bei einem E-Government-Projekt, wo es damals zusätzlich zu den Passwörtern noch um die Einführung von Zertifikaten für ca. 50.000 Benutzer ging. Und das hat mich jahrelang beschäftigt und seitdem bin ich von dem Thema Identity und Access Management nicht mehr losgekommen.
Klingt schon mal sehr spannend. Freut mich, dass du heute dabei bist. Und dann würde ich auch mich kurz vorstellen. Mein Name ist David Meyer, bin ein Cybersecurity-Expert bei der KPMG Österreich, seit circa 12 Jahren jetzt im Cybersecurity-Umfeld tätig und fokussiere mich mit einem starken Schwerpunkt auf Identity und Access Management bei uns. Wenn du dem Thema noch eher neu bist bezüglich Identity, die Fragestellung, was verbirgt sich eigentlich dahinter? Also als Analogie kann man zum Beispiel nennen, alles, was einen Zutritt, einen Zugriff zu einem Objekt beschert, zum Beispiel, wenn du nach Hause kommst, du hast einen Schlüssel, mit dem Schlüssel kannst du die Türe aufsperren, hast quasi als einen Zugriffsfaktor den Schlüssel, kommst zu Hause rein, genauso aber auch einen PIN bei der Türe in der Firma oder auch beim Garagentor ist ein bestimmter Code einprogrammiert, damit du den mit der Fernbedienung auch bedienen kannst. Das Wichtige ist, dass zu jedem Zeitpunkt der richtige Nutzer zum richtigen Objekt, zur richtigen Ressource Zugriff hat. Und das ist unter anderem eins der Themen, die wir in einer dreiteiligen Serie mit dir heute besprechen wollen. Als Zielgruppe fühlst du dich am ehesten angesprochen, wenn du ein CISO bist, wenn du ein CIO bist, oder in der IT- und Compliance-Verantwortung liegst und in irgendeiner Form Bezug zum Identity- und Access-Management hast. Spricht aber auch genauso zum Teil Fachbereiche an, die sich mit dem Thema Zugriffsverwaltung aus Sicht des Businesses beschäftigen. Wir haben in dieser dreiteiligen Serie unter anderem die Themen, also Business Challenges und Architekturen zu Identity und Access Management, die wir besprechen werden. Auf der anderen Seite werden wir die Herausforderungen bezüglich IAM und IKS bzw. Compliance-Sicht, vor allem auch privilegierte Zugriffsrechte betrachten. Und in dem dritten Teil beschäftigen wir uns auch mit derzeit stark diskutierten Thema Zero Trust. Das heißt, vertrauen wir eigentlich niemanden, beziehungsweise was bedeutet das überhaupt und welche Anregungen dazu können wir auch dir in diesem Podcast liefern. Rainer, für dich, was würdest du sagen, waren jetzt eigentlich vor allem in den letzten Jahren, du hast ja auch erwähnt, 20 Jahre Berufserfahrung rein nur mit Identity Focus, das ist schon mal eine ordentliche Ansage. Wie würdest du sagen, haben sich die Business Challenges in den letzten Jahren für dich verändert? Was siehst du da für Veränderungen beim Kunden anhand deiner Projekte, deiner sehr technischen Projekte auch?
Ich will vielleicht nicht vor 20 Jahren anfangen, sondern eher bei den neueren Entwicklungen. Da fallen mir also in erster Linie mal der Remote Access auf. Also Homeoffice, Remote Zugriff ist sehr, sehr stark geworden. Viele Unternehmen waren bis zu einem gewissen Grad schon darauf vorbereitet, aber in dem Ausmaß, wie es sich in der letzten Zeit entwickelt hat, eben noch nicht. Und man kommt hier immer wieder in Detailprobleme, sozusagen der anekdotische Home-PC, der leistungsfähig ist und den tollen Monitor hat, gegenüber dem alten Firmen-Notebook mit einem DisplayPort-Anschluss, der nicht zu dem Monitor passt, oder sich Mitarbeiter vielleicht aus Produktivitätsgründen bemüßigt fühlen, beim Privatgerät zu arbeiten, wo dann keine Governance mehr möglich ist und einfach ein Risiko ist.
Also hatten wir diese Herausforderung, siehst du da einen starken Wandel auch in der Zusammenarbeit mit externen, also externe Lieferanten, das gab es ja früher auch schon, Was hat sich doch dahingehend auch verändert?
Ja? Genau, das ist dann der nächste Bereich, der ich ja beim Remote-Zugriff anschließt. Generell auf Business-Ebene ist das Outsourcing wesentlich agiler und differenzierter geworden. Ich kann mich noch an frühere Projekte erinnern, wo das Einchecken bei einem Kunden, bei einer Versicherung oder Bank vor 20, 25 Jahren, rund einen Tag gebraucht hat, nur um nachher in einer SQL-Datenbank ein paar Skripten einzuspielen und es zu überprüfen. Also ein extremes Missverhältnis. Die Provisionierung hat sehr lange gedauert und sie war sehr, sehr ungenau. Also entweder hat die Versicherung zum Beispiel eine gute Compliance gehabt, dann war das schwer zu administrieren, oder es waren Ad-hoc-Prozesse, wo man wieder Sicherheitsprobleme hatte. Da hat sich sehr, sehr viel geändert und auch die Anforderungen. Also Firmen gehen sehr stark in die Richtung, innerhalb ihrer Gruppe oder Niederlassungen Schwerpunktzentren zu bilden, Dinge auszulagern, outzusourcen, Nearshore, Offshore und auch verschiedene Qualitäten externer Mitarbeiter einzubinden, wobei aber die Governance nicht zu kurz kommen soll. Und das ist im Einzelnen nichts Neues. Das hat man vor 10, 20 Jahren auch gemacht. Aber in Summe, dass das als Ganzes funktioniert, das hat es früher in dem Sinn kaum gegeben.
Ist da dein Eindruck auch, wenn ich da jetzt raushöre, auch sehr starke technische Prozesse, dass das jetzt mehr in auch organisatorische Prozesse, dass das Identity rausgehoben wird aus der IT, oder ist da mein Eindruck falsch?
Naja, es sind eben mehrere Treiber. Der wesentliche Unterschied ist, dass, wenn ich jetzt doch mal 20 Jahre zurückgehe, dass vor 20 Jahren die Zusammenarbeit zwischen Organisationen, also die digitale Zusammenarbeit, praktisch nicht existent war. Ja, man hat sich E-Mails geschickt oder einen Zugriff auf die eine oder andere Applikation gegeben, aber es gab keine systematische Kooperation und schon gar keine, ohne die medienbruchfrei waren. Vor, sagen wir, 10, 15 Jahren hat ein typischer Mitarbeiter in einer großen Organisation, sagen wir in einem großen Ministerium oder Bank, Versicherung, Industrie, ca. 150, 200 Applikationen zur Auswahl gehabt, Web-Applikationen, die bei Partnerorganisationen laufen. Und heute sind wir im Bereich von Tausenden. Ja, also jetzt zur Auswahl. Nicht jeder einzelne Mitarbeiter hat tausende Applikationen, aber die Summe aller Mitarbeiter mit allen Partnern haben so viele. Und hier wird der traditionelle Ansatz, wo man Sachen dezentral gemacht hat, der ist nicht mehr durchgängig möglich. Das ist nicht skalierbar und nicht kontrollierbar.
Ich denke auch, da wird vor allem auf das Thema Reisen mit reinfallen, durch die Globalisierung, durch den Wechsel von Mitarbeitern oder eher stetigeren Wechsel von Mitarbeitern von A nach B, sei es innerhalb eines Landes, innerhalb einer Unternehmensgruppe zum Beispiel, hat man immer den vollgepackten Zugriffskoffer. Das heißt, ich muss eigentlich zu jedem Zeitpunkt an jeder Lokation in jedem Land dieselben Berechtigungen haben, um quasi um mein tägliches Tun vollenden zu können. Ja. Ein Beispiel, was mir da einfällt beim Kunden: Wie gehe ich mit dem komplexen Thema um eines Secondments? Das heißt, ein Mitarbeiter wechselt von einem Land ins nächste, ist aber nur für einen bestimmten Zeitraum, bekommt der verschiedenste Identitäten dann in jedem Land? Ist das quasi eine Identität im gesamten Konzern? Wie bilde ich das ab? Das sind, glaube ich, Herausforderungen, die viele Unternehmen gerade beschäftigen und auch viele Unternehmen vor allem in der Ablöse von Altsystemen auf neue Systeme gerade beschäftigt. Wie siehst du das? Gibt es in diese Richtung vor allem diese geräteübergreifenden Identity-Prozesse, dieses seamless oder transparente Authentication. Wo wird es da hingehen, grob?
Das ist eine sehr gute Frage. Dieses Thema kommt ja hauptsächlich aus dem B2C-Bereich, also aus CIAM, wie man das auch nennt, also Customer Identity Management, wo die Marketingleute ganz klar gesagt haben, vor einigen Jahren Mobile First, unser Geschäft passiert am Handy. Und dieses Thema ist auch in den Enterprise-Bereich hineingekommen. Leute gehen oft mit dem Tablet, aber durchaus auch mit dem Handy in Besprechungen und müssen dort genauso sicher zugreifen können und die gleiche Funktionalität haben können wie am Enterprise-Desktop. Also je nach Situation passen die Leute ihre Devices an. Und das muss natürlich auch vom Access Management unterstützt werden. Und das ist auch noch, muss man schon sagen, in der Praxis, im Rollout, im Deployment noch ein Punkt, der noch nicht voll durchgesetzt ist, im, würde ich mal sagen, im Branchendurchschnitt. Absolut. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Bonus. Bei diesem mobilen Device hat man auf der einen Seite natürlich die Anforderung, die Mobilgeräte so sicher zu machen oder noch sicherer als den Desktop. Auf der anderen Seite bieten natürlich die Mobilgeräte auch die Möglichkeit, hier Authentifizierungsmechanismen, also ich spreche jetzt die Multifaktor-Authentifizierung an, wesentlich komfortabler und sicherer zu machen, als man das bisher mit Hardware-Token und SMS-TAN und auch den alten Patensystemen gemacht hat. Das ist also wirklich ein Generationenwechsel gewesen.
Aber das heißt, Rainer, jetzt ganz kritisch gefragt, wenn du sagst, ich möchte etwas benutzerfreundlich machen auf der einen Seite für den Endnutzer, bedeutet das auf der anderen Seite immer einen Security-Verlust, einen vielleicht sogar einen Kontrollverlust, oder? Wie verhindere ich das Ganze, oder?
Das kann man nicht generell sagen. Also speziell diese Multifaktor-Authentifizierung mit dem Smartphone, vor allem die neueren Generationen, wenn ich an diese Face ID etc. denke, das ist derartig nahtlos geworden, dass das besser als die klassische Passwort-Authentifizierung ist. Vor allem, wenn man immer noch daran denkt, dass immer auch administrative Geschäftsprozesse dahinter hängen mit Provisionierung und Passwort vergessen und all diese Dinge. Da muss man wirklich sagen, dass diese Passwordless-Authentifizierung besser funktioniert als die klassische Passwort und gleichzeitig wesentlich sicherer ist.
Wie stark muss man da hingehend noch aufräumen? Also was denkst du, Altlasten in diese Richtung? Es gibt ja noch viele, die alten Tokens, man muss händisch Nummern abtippen mit Challenge-Response-Verfahren. Das ist jetzt nicht die benutzerfreundlichste Methode am Ende des Tages für den Endnutzer, funktioniert ja aber auch. Ja? Denkst du, werden da auch Unternehmen entsprechendes Geld in die Hand nehmen, auch den Nutzer mehr in den Fokus, also dieses User-Centric IT zu enforcen?
Da sind verschiedene Gewalten am Werk. Und man darf nicht unterschätzen, dass die Application Owner mit ihren Lebenszyklen ihrer Projekte und die IT-Infrastruktur und ihr IT-Management das Machbare bestimmen. Und natürlich auch die Budgets und die CISOs etc. Also das, was der End-User will, ist einer von vielen Faktoren. Das muss man ganz realistisch sehen. Außer im B2C-Bereich, weil die Drop-off-Rate in einem Warenkorb oder beim Checkout-Prozess entscheidend ist für den Umsatz und für den Gewinn. Dort sieht man, dass das also wesentlich schneller adaptiert wird.
Das heißt, kann man das zusammenfassen? Also wir haben eigentlich für Identity und Access Management einerseits die Benutzeranforderungen. Es ist ein wichtiger Punkt. Wir haben sehr viele Security-Anforderungen natürlich, also wo der CISO bestimmte funktionale Anforderungen einfordert, zum Beispiel um grundsätzlich einmal MFA implementieren zu können. Aber auf der anderen Seite, also um das Dreieck zu komplettieren, habe ich die Business-Challenges, also wirklich die Geschäftsherausforderungen, was mir der Markt anbietet. Zum Beispiel, ich hoste ein Lieferantenportal, meine Lieferanten muss ich auch sicher anbinden, immer mehr Regularien, wie zum Beispiel, also, oder Standards, zertifizierbare Standards, wie eine ISO 27000 fordern das schon lange, aber genauso auch jetzt Compliance, also rechtliche Anforderungen wie ein NIS-G hier in Österreich, NIS-2 in der Folge und natürlich auch in der EU fordern das immer weiter. Was denkst du da, was wird die Endausbaustufe sein? Also, woher kann ich auch als Unternehmen wirklich evaluieren, dass dieses Kosten-Nutzen-Verhalten, also Kosten-Nutzen für den End-User, Nutzen für eine Risikoabteilung, Nutzen für den Geschäftsführer?
Also ich habe im Laufe vieler Projekte ein bisschen den Glauben daran verloren, dass verbesserte Usability, ich würde jetzt nicht sagen, mehr als ein Lippenbekenntnis ist, aber dass das wirklich im Vordergrund steht. Weil es ist einerseits das Management von Sicherheits- und Compliance-Problemen getrieben. Ich glaube, da haben wir ja noch vor, separate Podcasts zu machen zu dem Thema. Das tut so viel mehr weh, wenn man einen schweren Sicherheitsvorfall hat, als dass Benutzer einen komplizierten Workflow haben und für ein Recovery von einem verlorenen Passwort. Und das zweite ist die Agilität. Also wie können Benutzer rasch auf neue Applikationen und auf viele Applikationen auch innerhalb einer Gruppe oder innerhalb eines Partnernetzwerks zugreifen? Das ist so viel wichtiger aus Business-Sicht, dass ein User jetzt hundertprozentig zufrieden ist. Ich möchte das jetzt nicht schwarz-weiß darstellen. Natürlich sind das alles Faktoren, aber ich sehe einfach die Prioritäten so.
Das ist natürlich auch zielgruppenabhängig, je nachdem, wer jetzt da auch Inputs, sei es funktionale, nicht funktionale Anforderungen liefert. Jeder hat natürlich einen anderen Hintergrund, jeder bringt seine eigene Perspektive ein und will natürlich das, ich sage mal, das Geschäft, die Security oder die Compliance entsprechend auch weiterbringen.
Ja. Also um es überspitzt zu formulieren, auf C-Level, wo die Dinge einfach aus einer sehr hohen Sicht entschieden werden müssen, kommt oft zur Forderung wie, wir haben ein hohes Risiko, wir müssen Multifaktor-Authentifizierung einführen. Oder wir müssen Personal innerhalb der Gruppe des Unternehmens global optimieren. Wir müssen Applikationen über die Landesgrenzen verfügbar machen und wir müssen unser Active Directory und unsere Zugriffssysteme und die Applikationen global skalierbar machen und zugreifbar.
Ich würde sagen, dass Sie, dahingehend ist der CEO schon sehr im Detail, wenn der das alles schon
auf der Agenda hat. Als Business-Ziel, die Agilität im Deployment und die Security mit MFA sind schon sehr prägnante Ziele. Und dahinter steht, da beginnt eigentlich erst das Detail, dass beides extrem komplex ist. Um Identity Management wirklich skalierbar und übergreifbar zu machen, braucht man eine globale oder eine unternehmensweite Architektur und IT-Management. Ja, man kann nicht einfach das als isoliertes Projekt umsetzen. Das funktioniert nicht. Das wird viel zu teuer.
Quasi Architektur, Prozesse, quasi das Gesamtheitliche, die Workflows auch gesamtheitlich zu denken, oder?
Das genau.
Bedeutet am Ende des Tages, das Unternehmen braucht bestimmte Rahmenwerke, um das Ganze organisatorisch umsetzen zu können, aber auch technisch. Früher Identity ist rein aus der Technik getrieben, oder?
Genau. Auch von der Architektur her, dass man identifiziert, wo man Redundanzen hat, also in jedem größeren Unternehmen, das ein paar Merger und Acquisitions hinter sich hat, hat man unterschiedliche MFA-Systeme, Verzeichnisdienste, Access-Management-Systeme, Identity-Provider etc. Und das ist wirklich ein Klotz am Bein, wenn man hier was Neues, also zum Beispiel eine neue Security-Policy aufsetzen möchte. Und da liegt natürlich schon ein enormes Optimierungspotenzial. Es ist ein sehr, sehr schick, so Infrastrukturprojekte zu machen, die nicht einen unmittelbaren Kundennutzen haben, sondern nur technische Altlasten beseitigen.
Und vor allem Altlasten beseitigen bedeutet auch hohe Komplexität am Ende des Tages für die Projekte. Und aus der Erfahrung, hohe Komplexität bedeutet, dass ich sehr gute Spezialisten für das Thema brauche. Ja. Sind EM-Spezialisten am Markt entsprechend vorhanden? Wie ist da deine Sicht auch nach deiner Erfahrung?
Ja, mehr als früher, weil in den 90er Jahren war Identity Management noch ein sehr exotisches Thema. Wie gesagt, wir hatten User-ID und Passwort, es gab RAGF am Host und mit Lotus Notes vielleicht die ersten, die ein integriertes Zwei-Faktor-System hatten und das war es schon. In der Zwischenzeit ist das Thema relativ weit in der IT angekommen, natürlich nicht in der Tiefe, so wie nicht jeder IT-Mensch SAP kann oder Active Directory, aber immerhin das Grundverständnis der wichtigsten Dinge ist da. Und es gibt natürlich auch wesentlich mehr Anbieter und Ressourcen und wie generell in der IT sind diese Ressourcen natürlich trotzdem knapp.
Ja, das ist definitiv etwas, was man am Merge- und Acquisition-Markt auch beobachten kann. Es gibt einerseits immer mehr Anbieter, aber die kleineren Anbieter, die fassen sich zusammen, größere Anbieter akquirieren kleinere Anbieter und erweitern das Portfolio. Das ist auch, was wir immer in vielen Projekten merken, den Überblick zu bewahren. Das ist eigentlich das A und O derzeit, weil sich quasi monatlich etwas am Markt ändert und immer neue interessante Features in puncto Security, in puncto Usability oder Compliance auch veröffentlicht werden. Also definitiv aus meiner Sicht einer der Punkte heute noch, um am Ball bleiben zu können, auch bei dem Thema. Ja. Der Zusammenhang von BAM ist das jetzt eigentlich, Identity und Access Management ist gleich Privileged Access Management oder sagst du, na, das schaffen wir heute vielleicht nie mehr im Podcast?
Also das wäre ein super Thema für einen neuen Podcast. Aber vielleicht erkläre ich noch, warum ich das so sehe. Traditionell hat man Privileged Access Management als die Tools für die Administratoren gesehen. Also die Root-Passwörter und die Cisco-Router etc. Also alles, was nicht im Anführungszeichen normalen Access Management war, was man über das Active Directory macht, also spezielle Protokolle und so. Und das hat sich in den letzten paar Jahren auch geändert. Hier geht man viel stärker Richtung risikobasierte Ansätze und sieht auch sozusagen Standard, also nicht technische Benutzer, die hohe Verantwortung haben, und hohes Risiko in ihren Applikationen, zieht man hier auch hinein. Das heißt also, es gibt in der Zwischenzeit eine gewisse Grauzone und wesentlich stärkere Maßnahmen, als man es klassisch gemacht hat. Also es geht hier wirklich darum, Session Recording und Behavioral Analytics zu machen, also Angriffsmuster erkennen, was wesentlich tiefer geht, als wie man das für Standards-Accounts macht.
Und das ist absolut ein Thema für einen separaten Podcast. Das heißt, wir haben es tatsächlich geschafft, in unserer kurzen Tete-a-Tete-Session sozusagen unsere dreiteilige Serie zu erweitern. Vielleicht wird es ein vierter Teil, vielleicht wird es eine gesamte eigene Serie zu dem Thema. Definitiv spannendes Thema. Rainer, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, die Themen rund um Identity und Access Management Business Challenges einmal zu besprechen. Das war der erste Teil der dreiteiligen Serie. Wir freuen uns auf euch für die nächsten Themen IAM aus IKS und Compliance-Sicht sowie auch Zero Trust vertrauen wir niemandem mehr. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Episode des Impulse-Podcasts der KPMG Österreich.
Impulse, der KPMG-Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.